Kultur denken, der Podcast des IFK Wien. Willkommen bei Kulturdenken, dem Podcast des IFK Wien. Mein Name ist Martin Gasterner. In dieser Folge spreche ich mit Annette Werberger. Sie ist Komparatistin, Slawistin und Kulturwissenschaftlerin. Seit 2012 Professorin für Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt auf osteuropäischen Literaturen an der Europa-Universität Viadrina. Werberger bewegt sich mit ihrer Forschung zwischen jiddischer, ukrainischer, russischer, polnischer und österreichischer Literatur stets mit dem Blick auf Verflechtungen, Verschiebungen und das, was in den Lücken der Überlieferungen liegt. Unser Gespräch kreist um Elias Canetti, präziser um eine kaum beachtete Seite seines Denkens. Werberger macht sichtbar, dass Canetti über Jahrzehnte eine umfangreiche Bibliothek anarchistischer Texte aufgebaut hat. Diese Bibliothek ist mehr als eine Sammlung. Sie wird zur Grundlage eines Denkens, das mit den alternativen Formen des Zusammenlebens beschäftigt ist. Annette Werberger zeigt, wie Canetti Formen kollektiver Existenz denkt, jenseits von Machtzentren, jenseits der Massen als Bedrohung. Es ist ein Gespräch über politische Lektüren, persönliche Suchbewegungen und die Möglichkeit, Geschichte anders zu erzählen, mit anderen Begriffen, anderen Figuren, anderen Quellen.
Danke für Ihre Zeit.
Danke für die Einladung.
Sie hatten den ersten Vortrag und hatten sich selbst irgendwie als Experiment so ein Stück weit tituliert.
Das lag daran, dass Ulrich gesagt hatte, dass die ganze Tagung ein kleines Experiment ist mit Canettologen sozusagen und Leuten, die von außen kommen. Ja. Und ich bin bestimmt jemand, der von außen kommt, weil ich zwar auch Germanistik studiert habe und eine Leidenschaft habe, auch gerade für österreichische Literatur. Um es zu sagen, bin ich natürlich keine Canetti-Kennerin. Und als Ulrich, und er hat dann so Anfragen, ob ich da nicht so mit Osteuropa, kam ja auch überhaupt nichts. Also ich dachte, Canetti, Osteuropa, ne, ist ja Südosteuropa, ja, ist ja Bulgarien, dann eher so Osmanisches Reich und was ich da sagen kann. Und ich habe mir auch schwer getan am Anfang sozusagen, überhaupt ein Thema zu finden, wo ich dachte, dass es wichtig genug ist, hier vorzutragen. Und erst als ich dann seine Hobbes-Lektüre nochmal so in den Aufzeichnungen, dann hatte ich so einen Zugang gefunden, habe ich gedacht, ja, vielleicht gibt es da was, was spannend wäre, was ich berichten könnte. Und dann habe ich eben die Bibliothek entdeckt. Ja, und habe einfach so Namen eingegeben. Darüber habe ich ja dann berichtet. Dann habe ich gesehen, da hat er fast eine vollständige, nicht ganz, also mit einigen Lücken, aber eine fast vollständige anarchistische Bibliothek bei sich daheim stehen gehabt. Und dann habe ich geprüft, hat er die denn auch gelesen oder gibt es Anzeichen dafür, dass es nicht so ein Zufallssachen sind? Er hatte nämlich viele aus den 60er Jahren, viel Literatur aus den 60er Jahren und in den, die 68er haben ja, egal jetzt wo in Europa, eigentlich die Anarchisten wiederentdeckt, so als Widerstandsbewegung, glaube ich, ja. Und dann habe ich gesehen, er hat viel Originalausgaben aus den 20er Jahren, aus den 30er Jahren, sogar aus den Nullerjahren des letzten Jahrhundert, so 1908, 1909. Und dann bin ich der Spur so ein bisschen nachgegangen.
Haben Sie den Resonanzraum dann entdeckt in Masse und Macht oder ist der da gar nicht so stark drinnen? Oder wie wären da Ihre ersten Elemente gewesen, die Spuren, die sich aus dieser anarchistischen Literatur finden?
Ich hatte das Gefühl, dass er erstmal sich sehr gern Praktiken anschaut. Also, und das ist eine Besonderheit, glaube ich, im Anarchismus, dass der Anarchismus sich jetzt nicht wieder Marxismus oder Hegelianismus oder sowas als ein System verstanden hat, sondern immer als eine Mischung zwischen Theorie und Praxis. Also dass man auch sozusagen durchaus vielleicht einen Vortrag hält, vielleicht auch ein Buch schreibt, aber dann immer wieder ausprobiert, wie das auch ankommt vielleicht oder dass man es vorträgt. Und dieser Anspruch, dass man als Anarchist ist natürlich jetzt auch idealistisch, ja. Es gibt so viele, dass es schwierig ist, das immer jetzt auf einen Punkt zuzuspitzen. Aber dass sehr viele Anarchisten dann eben mit ihrem Leben, das sie leben, auch dafür eingestanden sind, für diese Idee. Also es ist nicht eine abstrakte Idee, die ich dann in ein Buch verpacke und dann in eine Zeitung dann quasi hinauspuste in die Welt, sondern man stand dann auch dafür ein und lebte sozusagen mit anderen zusammen oder musste auch viel migrieren. Gut, das musste natürlich auch mancher Kommunist. Aber das fand ich einen interessanten Punkt. Und bei Canetti habe ich den Eindruck gehabt, dass er eigentlich auch sehr stark sich darauf konzentriert, wie in Gemeinschaften, und er geht natürlich sehr viel raus aus Europa, diese Gemeinschaften interagieren, wie sie kooperieren, wie sie zusammenarbeiten, wie sie solidarisch oder unsolidarisch sind. Und das war ein Aspekt, den ich eigentlich aus Beschreibungen von Anarchisten, die zusammenleben oder wie sie Strategie oder Taktik entwickeln, eigentlich wiedererkannte. Oder wie er auch beschrieben wird. Und Kropotkin eben, das war vielleicht so ein wichtiger Text, der schaut es ja auch in der Tierwelt an. Und
da sind die Verweise dann ziemlich eindeutig.
Genau, sagt so nach der Mutter, bei den Ameisen ist das natürlich dann instinktgeleitet oder so und die Menschen nicht. Aber die Menschen haben dafür die Fantasie und sozusagen eine Handlungsmacht, die fantasiereicher sein könnte, um das auch zu entwickeln. Und das ist auch ein bisschen natürlich Anti-Darwin, so ein vulgärer Darwin ist natürlich jetzt nicht der Darwin, wie wir ihn heute kennen, aber es ist eben nicht der Struggle for Life oder das ist nicht der Kampf ums Überleben oder Kampf ums Überleben, sondern es ist eben gegenseitige Hilfe.
Aber hat Canetti diese anarchistische Literatur, diese osteuropäische, jüdische, hat er die im Original gelesen oder waren das Übersetzungen?
Also Kropotkin ist ja kein jüdischer, der ist kein jüdischer Anarchist, das ist eigentlich ein Fürst, von dem viele gesagt haben, der kommt aus so einer guten russischen Familie, dass er eigentlich Nikolai der Zweite sein könnte. Kropotkin war auch Naturwissenschaftler und Ethnograph und er hat ihn auf Englisch wohl gelesen. Also das Buch, was am meisten Anmerkungen hat, ist Mutual Aid, also die englische Übersetzung. Da hat er Anmerkungen gemacht, das ist eine Ausgabe von 1939. Und da sind in der Bibliothek zumindest wird darauf verwiesen. Ich habe das Buch leider nicht in der Hand gehabt. Das wäre quasi der nächste Schritt, sich das anzuschauen, diese Bücher.
Wegen Zürich auch
geschrieben. Genau, in Zürich. Na, genau in der Bibliothek, wegen der Lenin eben nach Zürich gegangen ist wahrscheinlich.
Ha.
Da müsste man sich die Dinge anschauen. Also wie stark sind die, welche Anmerkungen gibt's? Welche Bücher gibt es noch im Umfeld, die Anmerkungen haben? Das habe ich jetzt nur aus der Weite, aus der Distanz quasi gesehen.
Aber das ist ja bei Canetti dann schwierig. Das Verweissystem ist ja so gut wie nicht da. Er schwebt zwischen Literatur und Wissenschaft, ethnologisch, ethnografisch vielleicht auch informiert. Wie kann man das dem gut nachweisen? Das ist schon sozusagen eine bestimmte Form, wie man sich auch bestimmte Freiheiten in der Literatur oder in diesen Zwischenräumen geben kann.
Klar, wahrscheinlich ist es schon das, was eigentlich die Literaturwissenschaft verachtet, so eine Art Einflussforschung, ja. Also, dass man die Intertextualität, das war dazu das große Wort in den 90er Jahren, eigentlich nur wenn es intertextuell ist, dann nehme ich es auf. Jetzt kann man natürlich sehen, dass er oft mal gegenseitig oder dass er bestimmte Begriffe, da sind die er verwendet. Ich habe ja auch angefangen mit der Szene aus der Rede über die Blendung, wo er die Plakate von Karl Kraus eben als öffentliche Tat beschreibt. Und diese Tat oder die Philosophie der Tat, die natürlich auch in den Terrorismus führte, das fand ich spannend, also dass er von der Aktion oder von der Tat redet. Und das ist sehr ambivalent, weil natürlich auch die Aktion und die Tat nicht nur von demokratischer oder sagen wir mal sozialdemokratischer, sondern auch von eben rechter, extrem rechter Seite instrumentalisiert, Aktion direkt und solche Sachen gibt es natürlich auch. Und die Terroristen, die anarchistischen, natürlich auch keinesfalls demokratisch einzuordnen werden. Und denen ging es auch nicht um Kooperation, sondern denen ging es um die Zerstörung. Das ist dieser bakuninische Zweig, für den er sich aber auch interessiert hat. Und tatsächlich ist es nicht einfach jetzt zu sagen, an der und der Stelle zitiert er Kropotkin und der Stelle zitiert er Bakunin. Zumindest wäre ich noch nicht in dem Stadium, wo ich das sagen könnte. Aber es gab so, wie Sie sagten, einen Resonanzraum dafür, glaube ich. Eben für die Praktiken, für das Kleinteilige. Ist wie ein Interesse für eine europäische Tradition, die er eigentlich immer außereuropäisch sucht, aber wo ich das Gefühl hatte, dass er da so eine Art eine europäische Tradition des Blicks auf Massen sieht. Und Es ist ja positiv konnotiert. Alle sind ja überrascht, warum er eigentlich bei Masse nicht den Le Bon so viel zitiert, warum man das eigentlich so positiv sieht, warum man von der Meute spricht. Bei Kapotkin übrigens sehr eben das Pack. Also
Pack.
Ja, Pack. Müsste man
ist auch ambivalent im Englischen, oder?
Ja, auf jeden Fall würde ich mindestens. Genau, man denkt an Wolfsrudel oder sowas.
Genau, ja.
Da müsste man noch mal so ein bisschen reingehen in eine semantische Analyse, vielleicht bei den Übersetzungen, vielleicht auch was ich nicht kenne, eine Übersetzung ins Deutsche vielleicht. Da müsste man weitergraben. Es war auch nur so ein erster Schritt von meiner Seite aus, zu überlegen, ob diese vielen Bücher, die er hatte, auch über den Anarchismus, ja, von James Joll zum Beispiel, ein Buch, und von vielen anderen, dass ihn das irgendwie, dieser Zugang doch fasziniert hat.
Mich fasziniert ihr Lesezugang auch. Also für Sie war es schon wichtig, mit diesem Blick aus dem Anarchismus, wo Sie auch Spezialistin sind, auf dieses Buch loszugehen und das zu lesen und zu schauen, was hat er gelesen, was könnte da mit drinnen gelandet sein. Wie geht dann Ihr philologisches Interesse weiter? Ist das wirklich diese Spuren nachzuvollziehen, die Gedankengänge nachzuvollziehen, vielleicht sogar eben Begrifflichkeiten zu finden?
Ja, ich glaube, ich wende alles an, was mir zur Verfügung steht. Okay. Also erstens, glaube ich, verstehe ich mich vor allem als Literaturhistorikerin und Kulturhistorikerin. Deswegen bleibe ich jetzt nicht stehen, dass ich dann irgendwelche ästhetischen Fragen nur an diesen Text stelle. Wobei zweifellos natürlich Masse und Macht auch ein ästhetisch unheimlich anspruchsvoller Riesentext ist, weil er so diese Sprache, Verwandlung, das Überleben, diese Meutebegriff, man denkt natürlich dann ständig weiter, was meint er jetzt damit? Warum nimmt er diesen Begriff und nicht einen anderen? Also das ist schon immer auch spannend bei ihm, das zu hören. Ja, aber ich glaube, ich würde auf Übersetzung zurückgreifen. Wenn ich jetzt weitermachen würde auf Übersetzung, die ist sehr kompliziert bei den Anarchisten, oft ist es mal vielleicht auf Englisch erschienen zuerst und dann auf Russisch und dann vielleicht auf Jiddisch. Also sind diese Prozesse sind nicht immer sehr klar. Bei vielen Büchern weiß man's, aber die sind da nie so richtig toll ediert worden. Das sind immer sehr arkane Sachen geblieben, Liebhaberei, so nach dem Motto, man muss die ja nicht ernst nehmen. Deswegen glaube ich auch, dass die Rezeption immer sehr unterschwellig ist, dass es nicht sehr positiv war, wenn man diese Leute benennt, weil sie auch nicht zu diesem hohen Kanon eigentlich gehören. Ja. Weil sie schlecht ediert sind, weil sie vielleicht bei der einen oder anderen Stelle, man dachte, ach, da werde ich damit Anarchisten in Verbindung gebracht, mit denen möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden.
Ja.
Und ich will die auch nicht retten, aber ich glaube, dass es wie so eine Art abgeschnittene Tradition auch ist, die wir in Europa nicht so gut kennen, sowohl in ihrer vielleicht positiven Tradition auch als in der negativen. Mussolini war auch ein Anarchismusleser und Sorel zum Beispiel. Und ich finde aber, dass man immer wieder solche Lücken findet. Und das interessiert mich persönlich immer sehr, das Nichtwissen in der Ideentradition oder in der Ideengeschichte oder so abgebrochene sozusagen Geschichten, die man nicht richtig rezipiert und dann auch, wenn sie wiederkommen, nicht wiedererkennt. Und da gehe ich auf die Ideengeschichte ein. Ich versuche mich mal in der Übersetzung, Begriffsgeschichte, natürlich auch Plots mal oder so. Also ich versuche da, mich relativ breit aufzustellen. Und eigentlich bin ich zum Anarchismus gekommen über die Avantgarde. Die ist bei Canetti aber nicht so wichtig. Deswegen, ich würde mich jetzt nicht als Expertin bezeichnen, aber jemand, der schon längere Zeit immer wieder über Anarchismus nachdenkt, wo ist er denn geblieben? Wo hat er sozusagen Effekt gehabt? Und die Avantgarde hat diesen Bakuninschen am Anarchismus sehr stark aufgenommen, die Lust an der Zerstörung und den Wiederaufbau. Und das merkt man eben bei der Avantgarde und natürlich dann auch bei der Partei Avantgarde, ja? In dem Sinne ist es dann in den radikalen Teilen der europäischen Geschichte hat es viel mehr Wirkung gezeigt, sowohl im Faschismus als auch im Bolschewismus, als dann eigentlich diese kleinteilige anarchistischen Überlegungen, die versuchten eigentlich in kleinen Gemeinschaften, in kleinen Verbänden zu präfigurieren, wie das David Graeber gesagt hat, also was man in der Zukunft eigentlich machen könnte. Wieso Experimente sind es dann oft eigentlich bei vielen?
Dass dieser Freiheitsgedanke bei Canetti so ein wichtiger ist, dass der schon da ganz tief drinsteckt, sondern dass dieses Anarchistische ja ein Stück weit auch ein Freiheitsgefühl ist. Bisschen gegen das Egalitäre geschaltet.
Da haben Sie recht. Vielleicht könnte man da auch nochmal ansetzen, das Mittel- und Osteuropäische darin zu sehen, weil sie eben dann in den Imperien und das Österreichische sozusagen, wo wir hier in der Mitte sitzen, war ja immer noch das Beste sozusagen in der Beschreibung zumindest von vielen. Das weiß ich zumindest in der Jiddistik, habe ich ja darauf hingewiesen, dass die Czernowitzer Konferenz eben in Czernowitz stattfand, obwohl viele Leute aus dem Russischen Reich anreisten, weil im Russischen Reich die Sprache schon ein Ort war, der quasi zum Terrorismus gehört, also wo unheimlich viel Skepsis war, dass wenn ich in Jiddisch reden will, in Ukrainisch reden will, in Rumänisch reden will, dann bin ich schon halb im Aufstand gegen das Imperium. Und da haben die, das hat man in Österreich, glaube ich, entspannter gesehen. Da hat man gedacht, da kann man ein Ventil, kulturelles Ventil sozusagen, da können die Leute das dann publizieren und darüber sprechen und machen. Und man hält es eher noch zusammen. Und es war im Russischen Reich mit den vielen Erlassen, den Erlassen gegen Sprache und Verbot gegen Sprachen und gegen den Unterricht in der Sprache. Heute sieht man es noch sozusagen in der Tradition, wie die Sprache sozusagen eine Gefahr darstellt. Das ist da anders. Und Freiheit, wenn man sich im 20. Jahrhundert, da komme ich jetzt nochmal so anschaut, die Bücher der Klassiker der mitteleuropäischen Literatur, so wie man das mal eine Weile gesagt hat, Danilo Kisch oder auch Bruno Schulz oder Kundera oder auch später Tischma oder viele, die haben diese Überlegung, was Freiheit denn ist und wie wichtig die Freiheit ist, auch vor der Gleichheit sozusagen, ja, der sozialistischen. Das haben die sehr in vielen, vielen Büchern gebannt. Und ich glaube, dass man als Westeuropäer das teilweise verstanden hat, aber auch nur so teilweise. Und ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist. Und das ist auch heute ein ukrainisches sozusagen. Ja. Die Freiheit ist so wichtig. Also wir wollen zwar auch Gleichheit, aber ohne die Freiheit ist die Gleichheit dann doch nichts. Ich glaube, dass wir dem immer noch so ein bisschen nachlaufen. Und man muss halt überlegen, dass in Mittel- und Osteuropa sehr viel der Sozialismus ja da war als Modell der Freiheit, der Staatssozialismus. Und aber den Leuten eben die Freiheit fehlte. Genau. Und während ich glaube, dass wir in Westeuropa sehr viel mehr denken, ja, wie Freiheit haben wir, aber das Soziale fehlt uns noch. Also das ist nicht perfektioniert, was ja auch stimmt. Aber ich glaube, man kommt sozusagen von anderen Enden vielleicht in die europäische Geschichte hinein. Und das merke ich auch in der Diskussion momentan in gewisser Weise. Aber ich will jetzt nicht zu sehr über die Ukraine reden oder Ost- oder Mitteleuropa. Aber diese Spaltung in Europa noch. Also, dass man von Westeuropa aus über Europa und die europäische Geschichte anders denkt, wie von diesem politisch gedachten Osteuropa aus, ja. Also es ist immer die Frage, ist jetzt Prag oder Wien, Mittel- oder Osteuropa? Bin ich in Frankfurt oder in Osteuropa?
Also wir haben hier noch eine osteuropäische Geschichte. Ja, das ist ein Institut. Und wenn es das gibt, das Institut, dann muss es wohl Osteuropa geben.
Sehr wichtig auch. Die Uni Wien hat viel auch genau für die ukrainische Geschichte gemacht, was man in der Bundesrepublik nicht gemacht hat. Ja. Ich bewege mich sozusagen ständig außerhalb des Kanons. Das ist deswegen, weil mit Ukrainisch ist man draußen, mit Jiddisch ist man draußen. Ja. So ein Anarchismus ist eigentlich auch draußen. Und ich gucke dann immer so ein bisschen auf den Kanon hinein, weil ich den gut kenne. Ich weiß auch nicht, ob es immer was bringt, aber ich denke, es ist wichtig. Wir sprechen ja auch in den Geistwissenschaften oft von Nichtwissen oder Unwissen, ja. Und wenn ich dann aber mir angucke, was ein Germanist, und ich schätze die Germanisten sehr, aber wiederum von unter Unwissen und Nichtwissen versteht, dann ist es meistens ein theoretisches Modell. Also wir haben eben vielleicht diesen theoretischen Zugang, da sehen wir bestimmte Dinge nicht. Aber wenn man sozusagen aus der Kulturenwissenschaften kommt und nicht nur aus der Kulturwissenschaft, und sich dann überlegt, ja, welche Texte sind überhaupt nicht rezipiert, weil sie überhaupt nicht lesbar sind, weil die Sprache nicht mehr da ist, weil die Bücher nicht lesbar sind, weil ich überhaupt da nicht rankomme, weil ich weder eine Übersetzung habe, noch die Leute, die das noch lesen können, dann ist es nochmal eine ganz andere Art von Unwissenheit, eine ganz banale. Deswegen beeindruckt mich aber auch wiederum Canetti, dass er sich da so rausbewegt hat, dass er versucht, zumindest in den Sprachen, die er konnte, sich eben herauszubewegen aus dem Kanon. Und es ist ja doch sehr beeindruckend, wie er das dann doch immer wieder macht. Also, dass er immer wieder hinausgeht und Dinge liest, die sozusagen der Zeitgenosse vielleicht nur, wenn er Ethnologe war, gelesen hat. Das fand ich.
Ja, diese Inszenierung der Randständigkeit. Also ich denke schon, dass das auch einen inszenatorischen Charakter hat.
Das stimmt. Da bin ich natürlich jemand, der so von außen eben nochmal staunt, was er für ein Schriftsteller war. Also wie das, welche Genres er vermixt hat. Also einfach dieses ethnologische Buch und dann plötzlich die Romane, findet man nicht so oft.
Theater auch.
Theater, ja, natürlich. Und die Memoiren natürlich, diese Sachen, das ist ja das beliebteste, die Aufzeichnung. Viele italienische Freunde von mir, die sind alle über die Autobiografie so zu Canetti eigentlich.
Okay.
Ja, ich habe meine alte Masse und Macht Buch rausgehört, habe mir angeguckt, was hast du denn damals angestrichen? Ich bin mir aber auch sicher, dass ich es damals nicht von A bis Z an einem Stück irgendwie gelesen hatte. Und jetzt habe ich dann mir auch noch eine digitale Version dann gekauft und ist natürlich wieder nochmal ganz anders. Dann kann man sozusagen die Worte suchen.
Genau.
Man hängt plötzlich da, dann hängt man hier. Habt ihr auch im Vortrag gesagt, wie wenig Mittel- und Osteuropa drin ist, auch Südosteuropa. Völlig erstaunlich. Also er gibt sich dann ganz als westeuropäischer Betrachter. Also es geht da drin auf. Eigentlich interessiert ihn das Europa hinterm eisernen Vorhang nicht.
Wie gehen Sie mit sowas um, wie mit dieser Tagung?
Es gibt bestimmte Dinge, wo ich denke, wie anregend die Diskussion über Canetti ist auf unsere Gegenwart. Die würde ich allgemein mitnehmen, wo ich dann sagen würde, man denkt so viel nochmal über Macht heute oder damals. Die Massen heute haben ja ein ganz anderes Problem. Man kann sie quasi nicht aktivieren. Das war überraschend, dann einfach das mal nochmal von dort aus zu sehen, dass wir sagen ja immer, es ist ja wie in den 30er Jahren im letzten Jahrhundert, aber es war doch wiederum ganz anders. Also das sind Dinge, die man mitnimmt, einfach nochmal auf den Blick auf die Gegenwart. Ich glaube, das geht jedem, wahrscheinlich Ihnen auch so, dass man einfach nochmal geschärft wird, wie man aus unserer Gegenwart heraus eben vielleicht bestimmte Dinge anstoßen kann, dass sie sich verändern oder nicht noch mehr, noch schlimmer werden. Das ist das eine, aber zum Beispiel gibt es dann auf der anderen Seite auch konkrete Sachen, wo man vielleicht, wenn man heimkommt, dann nachforscht, nochmal nachschaut. Zum Beispiel der Anarchismus und die Sklaverei habe ich zum Beispiel jetzt nochmal mitgenommen. Ja? Warum gibt es den Anarchismus so stark im Russischen Reich? Warum gibt es ihn auch in Italien? Warum gibt es ihn vielleicht dann auch noch in anderen Teilen Südosteuropas, wo so eine Art Leibeigenschaft sehr lange auch nach Abschaffung noch funktionierte? Und diese Art europäische Leibeigenschaft, ja, die es in vielen Peripherien, möchte ich es jetzt doch mal nennen, in Europa doch noch sehr stark war, wo dann der Anarchismus besonders blühte, als radikale Gegenidee sozusagen. Man kann da nicht sagen, wir machen jetzt was Parlamentarisches auf, sondern wir müssen da viel radikaler vorgehen, um quasi uns zu schützen oder rauszukommen aus dieser Leibeigenschaftskultur. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen als Idee, nochmal drüber nachzudenken, ob das interessant sein könnte, nochmal die Ursprünge, ja, nicht.
Auch aus dieser Hobbes-Rezension gerät heraus, ja.
Genau, dass man dann denkt, ja, da hilft uns kein Gesellschaftsvertrag, keine legalistische Fiktion, da wissen wir gar nicht, wo anfangen, sondern wir müssen erstmal viel radikaler denken oder wir müssen kleinteiliger denken. Wir müssen gucken, wo gibt's sozusagen eben Gruppen und Gemeinden, wie die Kropotkin zum Beispiel im Jura bei den Uhrmacherleuten ja gefunden hat. Also wo kann man sozusagen von da aus nochmal denken? Aber gut, da gab es keine Leibeigenschaft in der Schweiz. Aber es war eine Faszination dann eben für die Leute, die dann aus solchen Gemeinschaften kommen, wo die Leibeigenschaft noch so nah ist, wo der Vater noch Leibeigene hatte in gewisser Weise, wo man noch leibeigene Diener hatte, dass man da nochmal drüber nachdenkt, wie die dann auf solche.
Aber das wäre interessant, das wäre sozusagen fast auf den Eigentumsbegriff dann hingehen.
Genau, da könnte man auch nochmal mit Proudhon und so, den hat er ja nicht drin, die ganze Eigentumsfragen hat er merkwürdig ausgeklammert.
Ja.
Da hatte auch die Autoren nicht da. Auch die syndikalistischen Sachen, die Gewerkschaftssachen, das war ihnen, glaube ich, irgendwie zu sozialistisch. Oder
ich glaube, das ist schon so eine bürgerliche Haltung.
Ja, vielleicht, da haben Sie recht, genau. Das hat ihn mehr angesprochen, praktisch das Radikale.
Ja.
Als bürgerlicher vielleicht.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Die Signation unseres Podcasts stammt von Sebastian Klinkowski. Wissenschaftliche Beratung erfahren wir durch Karin Harasser, Andreas Gerlach und Julia Burg-Kaminski. Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Stefanie Obermeier. Technische Unterstützung Max Ott. In der Produktion unterstützen mich Christina Högler, Daniela Losinitzky und Andreas Katan. Die Konzeption des Kulturdenken-Podcasts stammt von Alexander Martosch und mir, Martin Gasterner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten Folge von Kulturdenken.